Guten Morgen auch von mir. Und danke an die Musik und alle Beteiligten. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ein Gottesdienst, in dem ich gepredigt habe, inhaltlich so gut hingeführt wurde. Jetzt muss ich mich aber dran halten, dass ich dem auch gerecht werde. Die Überschrift heißt: Gott meint es gut mit dir. Vor ziemlich genau einem halben Jahr habe ich hier auch eine Predigt gehalten. Es war Sommer. Und da habe ich eine Fortsetzung angekündigt. Das Thema war: Gott meint es gut mit dir, warum wir danken können. Wir hatten von Menschen gehört, beginnend von David, in seinem Psalm viele Beispiele aus dem Alten und Neuen Testament und aus der Kirchengeschichte bis hin zu Jochen Klepper und Dietrich Bonhoeffer. Menschen, die trotz schwerer Not, Verfolgung und Kriegsgefahr Grund zur Dankbarkeit, ja, Grund zur berechtigten Dankbarkeit hatten. Wir sind heute, und ich muss sagen, noch nicht wieder von äußeren Gefahren bedroht. Krieg in Deutschland, Hunger, Bedrohung durch Vertreibung gehören noch nicht zu unserem Alltag. Es geht für die allermeisten von uns nicht um Leben und Tod. Was belastet uns stattdessen? Wir leiden in unserer Gesellschaft an ganz anderen Dingen. Geht es euch auch so? Mir ist in den letzten Jahren immer wieder und immer mehr ins Auge gefallen, dass es Berichte gibt, in denen es um Einsamkeit geht. Ich habe euch am letzten Sonntag ein paar Fragen zur Einstimmung auf das Thema aufgeschrieben. Hier sind sie noch einmal. Was bedeutet dir Phasen des Alleinseins in Bezug auf Einsamkeit und was wir damit machen? Was bedeutet dir Ehe und Partnerschaft, Familie, Freunde, Nachbarn, Verein und Gemeinde? Hat jemand eine Idee oder ein Wort, das er uns entweder von vorne sagen will oder einfach in den Raum reinwerfen mag? Dankeschön, Renny. Ja, herzlichen Dank für eure Beiträge. Zunächst mal fällt auf, dass drei verschiedene Zustände in den Wortbeiträgen kamen. Zunächst einmal sind es die verschiedenen Formen von Kontakten, die wir haben. Bin ich zu laut? Ich hatte das Gefühl, es ging ein Erschrecken durch die Gruppe. Es ging also um Gemeinschaft. Es ging um Alleinsein und auch die Qualität des Alleinseins. Und wir haben auch den Begriff Einsamkeit gehört. Einsamsein, Alleinsein. Ist das ein Wortpaar? Sind das zwei Seiten derselben Medaille? So wie schmuddelig und grau, wenn man über das Winterwetter in Norddeutschland redet? Während des letzten Gemeindeurlaubs im letzten Sommer in Österreich hatte Elke Grapentin uns eine Andacht gehalten, eine Betrachtung genau zu diesen Begriffen Alleinsein und Einsamkeit. Das ist jetzt wieder der Werbeblock für den Gemeindeurlaub, denn Joachim Behrens hat in seiner letzten Predigt auch auf den Gemeindeurlaub Bezug genommen. Da könnt ihr mal sehen, was man dort erleben kann. Also mitkommen. Werbeblock zu Ende. Manches an Elkes Betrachtungen war mir vertraut, einiges war für mich überraschend, anderes wiederum war geradezu erschreckend. Zunächst einmal war für mich eher überraschend, dass Alleinsein nicht zwangsläufig in die Einsamkeit führt. Denn Alleinsein kann zum Beispiel eine bewusste Lebensentscheidung sein. Was bedeutet dir Alleinsein? Ganz ohne Kontakte oder auf Dauer ohne Kontakte zu sein, ist kaum vorstellbar. Aber es gibt Menschen, die zum Beispiel nie in einer Zweierbeziehung, in einer Ehe oder eigenen Familie gelebt haben. Menschen gehen zum Beispiel völlig in ihrem Beruf auf, als Forscher, Wissenschaftler, Unternehmer oder Künstler. Sie finden Erfüllung in ihrer Berufung und sind nicht einsam, auch wenn sie den unmittelbaren und intensivste Gemeinschaft von Ehe und Familie nicht haben. Ein anderes Beispiel. Wir, Irene und ich, haben in Berlin etliche Jahre in einer Gemeinde gelebt, die zu einem guten Drittel aus Diakonissen bestand. Frauen, die als bewusste Lebensentscheidung Ehe- und Familienlos blieben, um freier für den Dienst in der Ordensgemeinschaft zu sein. Was haben wir dort für aktive, lebensfrohe und hingebungsvolle Schwestern erleben dürfen? Und auch die Zweisamkeit der Ehe und die intensive Gemeinschaft einer Familie verliert früher oder später die intensive Bindung der Anfangszeit. Kinder werden erwachsen, verlassen das Elternhaus und leben ihr eigenes Leben. Möglicherweise weit entfernt. Selbst eine glückliche Zweisamkeit in der Ehe findet ihr natürliches Ende, wenn nicht der Scheidungsrichter, sondern der Tod eines Ehepartners den anderen allein zurücklässt. Wenn also Partnerschaft, Ehe und Familie irgendwann ihre zeitliche Begrenzung erreichen, was ist dann mit Freunden, Nachbarn, Vereinen oder Interessengemeinschaften und was ist in der Gemeinschaft, in der Gemeinde? Das sind ebenfalls Kontakte, die nicht so dicht dran sind wie Ehepartner und Familie, aber gewissermaßen eine weiter außen liegende Schicht unserer Beziehungen sind. Wenn wir diese Beziehungen aufbauen, pflegen und halten, dann führt auch der Verlust der ganz intensiven familiären Beziehungen nicht zum Alleinsein. Was ich aus Elke Grabentins Gedanken aus dem Gemeindeurlaub mitgenommen habe, ist, die unterschiedlichen Formen des Alleinseins gehören zu unserer Lebenswirklichkeit. Und Alleinsein führt nur zu einem überraschend kleinen Anteil in die Einsamkeit. Jemand, der kann sich einsam fühlen, obwohl er nicht allein ist. Umgekehrt kann jemand allein sein, ohne sich einsam zu fühlen. Und nebenbei, gerade Menschen, die ganz intensiv in Familie, Beruf und Aktivitäten eingebunden sind, suchen das zeitlich begrenzte Alleinsein als eine besondere Qualität, zum Beispiel in einer Auszeit, um wieder zu sich zu kommen, gestärkt und daraus wiederkehren zu können. Was dagegen verstehen wir unter Einsamkeit? Da wurden für mich die Dimensionen der Einsamkeit fast schon erschreckend. Ich lege einfach mal die Notizen von Elke auf, weil die in fast erdrückender Deutlichkeit so viel sagen, was ich mit meinen eigenen Worten nicht annähern könnte. Einsamkeit ist nicht nur ein Symptom, sondern eine eigenständige Krankheit. Einsamkeit begünstigt Depressionen, Demenz, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebs, psychische Erkrankungen. Sie gilt, und jetzt bin ich wirklich erschrocken, als eine Krankheit mit der höchsten Todesrate. Sie gehört zum Leben und trifft jeden irgendwann. Und jetzt zu dem Thema Todesrate habe ich noch eine weitere Folie. Schaut euch diese Balken an. Ich hoffe, ihr könnt auch die Schriften unten sehen. Wir wissen viel über Luftverschmutzung, Bluthochdruck, Übergewicht, Alkohol, Rauchen. Und erschreckend finde ich, dass die Einsamkeit als Todesursache noch über allen anderen steht. Unten habe ich ein aktuelles Zitat, das ist gerade ein Jahr alt, aus dem Deutschen Ärzteblatt, das feststellt, dass Einsamkeit, wenn sie mehrfach einen Menschen trifft, das Todesrisiko um fast 20% hochsetzen kann. Also, Einsamkeit ist kein Missempfinden oder Stimmungstief, wie man das in der Vergangenheit oberflächlich angenommen hat, sondern eine Krankheit, die tödliche Auswirkungen haben kann. Versteht ihr jetzt, warum diese Informationen in ihrer Deutlichkeit für mich so erschreckend waren? Neu war für mich auch, dass wir von einer Zahl von 15-20% der Menschen ausgehen, die von Einsamkeit betroffen sind. Und erschreckend dabei ist, dass Menschen über 60 Jahre, aber vor allem junge Menschen unter 30 Jahren die am meisten betroffenen Bevölkerungsanteile sind. Warum ist das so und warum ist Einsamkeit bei jungen Menschen so besonders besorgniserregend? Nicht nur aus meiner Sicht hat sich in unserer Gesellschaft eine Reduzierung der Familien- und Gemeinschaftsstrukturen stark ausgebreitet. Auch ohne die Generationsklischees mit den Buchstaben X, Y und Z zu bedienen, kann man sagen, Jugendliche heute wachsen in einem Umfeld auf, in denen intakte klassische Familienstrukturen nur noch zu gut einer Hälfte erlebt werden. In Großstädten ist das Phänomen stärker ausgeprägt als bei uns. Es bedeutet aber, fast die Hälfte der Heranwachsenden erleben ihre Elternteile in einer Partnerschaft auf Zeit oder müssen den Bruch einer Ehe miterleben. Restfamilien mit nur einem alleinerziehenden Elternteil sind die weit verbreitete Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen. Also findet für diese Heranwachsenden das klassische Beispiel der intensivsten Gemeinschaft zweier Menschen, Mann und Frau in einer Liebesbeziehung, die man sich verspricht, bis der Tod uns scheidet, immer weniger statt. Etliche dieser fehlenden Zweierbeziehungen werden zwar durch sogenannte bunte Beziehungen ausgefüllt, aber aus ihrer speziellen Anlage heraus haben diese selten den Kern des Bedingungslosen und des auf Dauer Ausgelegten in sich tragen, sondern meist werden diese nur so lange gepflegt, wie es sich richtig anfühlt. Am Ende bleiben dann alleinerziehende Haushalte und nach wenigen Jahren, wenn dann erwachsene Kinder ihre eigenen Wege gehen, allein Haushalte übrig. Das sind Lebensentwürfe, die Einzelnen vor viel Leid und auch wirtschaftliche Not stellen können und uns als Gesellschaft ebenfalls sehr viel kosten. Und das nicht nur finanziell. Was ist bei den jungen Menschen mit den weiteren Schichten der Beziehungen, Familie, Freunde und Vereine? Beziehungen leben davon, wie viel man in sie investiert. Das ist zwar ein Allgemeinplatz, der trotzdem sehr wahr ist. Um in Beziehungen investieren zu können, braucht man in erster Linie Zeit. Und die scheint bei den Jüngeren immer knapper zu werden. Galt es zum Beispiel früher als pädagogisch wertvoll, dass Eltern sehr genau auf die Zeit und Inhalte ihrer Zöglinge vor dem Fernseher achteten, spielte der Fernseher in der Wohnstube und die darauf ausgerichteten pädagogischen Ansätze heute keine Rolle mehr. Seit fast 20 Jahren hat die Entwicklung von Tablets und vor allen Dingen Smartphones die Allgegenwart von mobilen Medien in den Hosen und Jackentaschen von Kindern und Jugendlichen übernommen. Inhaltliche Kontrolle durch die Eltern, ein fast lachhaftes, weil aussichtsloses Bemühen. Zeitliche Kontrolle, Fehlanzeige. Hier habe ich mal die Nutzungsstatistiken von Anfang 2025, also eine aktuelle Zahl, der Medien und sehen, Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren verbringen zwischen 200 und 260 Minuten Bildschirmzeit am Tag. Weit überwiegend ist das das Smartphone. Ich habe das mal rechts mit einer eigenen Zeile noch übersetzt und habe unter der Annahme, dass eine Unterrichtsstunde nach wie vor 45 Minuten ist in der Schule, ist das so viel wie 6 Unterrichtsstunden täglich vor dem Bildschirm. Zeit, die am Smartphone überwiegend dem Ich und weniger dem Wir gewidmet ist. Zeit, die der Pflege von Beziehungen weitgehend fehlt. Und was sind die Inhalte in der vielen Zeit, den 6 extra Schulstunden vor dem Bildschirm? Sehr viel Entertainment, sehr viele kurze Zeitschnipsel in Social Media, die zwar wie Nachrichten oder Informationen wirken, aber weder überprüfbar noch in ihrer Masse für das Gehirn verarbeitbar sind. Und natürlich Werbung. Die jungen Menschen werden natürlich nicht, wie in den alten Medien, Fernsehen und Rundfunk, mit speziell ausgeworfenen Werbeblöcken beglückt. Die gibt es nur noch für uns alte Säcke, männlich wie weiblich. Uns wird noch gesagt, welches Medikament oder welche Slip-Einlage, welches Schmerz- oder Schlafmittelchen uns durch den Alltag helfen kann. Wenn's vorne juckt und hinten beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist. In den sozialen Medien geht das ganz anders. Sogenannte Influencer, in der Mehrzahl Influencerinnen, machen in der Rolle der vermeintlich guten Freundin Tipps und Hilfe zum Konsum und zur Selbstoptimierung. Und diese Dauerwerbeplattformen des Social Media sind wirklich Giganten. Warum sind wohl die wenigen Tech-Giganten aus den USA und zum Teil China so milliardenschwer, dass selbst die großen Giganten aus der Auto-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie dagegen wie kleine Randfiguren aussehen? Weil die Social Media Milliarden Menschen der jungen Generation und dann später aller Generationen nahezu der ganzen Welt fest in ihrem Griff haben. Und heraus kommt eine Flut von sehr viel stärker ich-bezogener Menschen als in früheren Generationen. Milliarden kleiner Egoisten, die nie richtig erfahren haben, welchen Wert das Wir in Beziehungen haben kann. Das ist vielleicht etwas sehr spitz formuliert, Die modernen Medien bieten nämlich auch fantastische Möglichkeiten und junge Menschen sind sehr wohl in der Lage, diese effizient zu nutzen. Aber ich denke, es werden nicht so viele künftige Nobelpreisträger durch Medienkonsum geformt, als Menschen, die eine schwere Bürde auf den Lebensweg mitbekommen. Denn was passiert, wenn die täglichen 6 Extrastunden Medienkonsum vorbei sind oder mal das Netz ausfällt? Dann ist man plötzlich wieder ganz allein mit sich selbst. Natürlich können sich Egoisten auch diese Welt schönreden, indem sie sagen, wenn jeder nur an sich denkt, ist an alle gedacht. Ich hatte vorhin gesagt, dass mich das Thema Einsamkeit unter den jungen Menschen besonders erschreckt hat und besorgt macht. Warum? Wir kennen heute so viel über die Entwicklungsprozesse, die Menschen gerade in den Anfangsjahren ihres Lebens durchlaufen, dass es eigentlich Allgemeinwissen für alle sein sollte. In den ersten 20 Lebensjahren und davon in den allerersten Jahren ganz besonders, entwickelt der Mensch so viele Fähigkeiten, nimmt Wissen auf, entwickelt Zusammenhänge daraus und erprobt und verfeinert seine Verhaltensmuster. Wie ein leeres Blatt Papier, wie ein trockener Schwamm, ist der junge Mensch aufnahme- und entwicklungsfähig. Und die Verhaltensmuster, die in dieser Zeit entwickelt werden, die bleiben auf dem weiteren Lebensweg im Rucksack, den wir mit uns tragen. Neben all dem Positiven gilt das leider auch für die Schattenseiten. Wer zum Beispiel mit 12, 13, 14 Jahren beginnt, regelmäßig zur Zigarette zu greifen, wer in diesem Alter regelmäßig anfängt, Alkohol zu trinken, der hat sich eine Last für sein Leben aufgebunden, die sehr schwer wiegt und noch schwerer wieder loszuwerden ist. Die Suchtforschung ist übervoll mit Beispielen dazu. Genau das Gleiche gilt aber auch für die anderen Verhaltensweisen. Wer sich schon im Alter von 12 Jahren mehr auf die virtuelle Welt des Smartphones zurückzieht und dadurch reale Beziehungen verkümmern lässt, wird sehr wahrscheinlich auch eine Prägung entwickeln, die irgendwann fest angebrannt ist. Der Slogan »Ich erschaffe die beste Version meiner selbst« schwebt über den vielen Botschaften von Influencern, die ihre Follower in konsumträchtige Verhaltensmuster ziehen. Wenn bereits 12-jährige Mädchen, das Beispiel habe ich kürzlich gehört, mit der Anti-Aging-Kosmetik herumprobieren, deren starke und risikoreiche Inhaltsstoffe eigentlich, wenn überhaupt, für Menschen ab 45 geeignet sind, dann finde ich das alarmierend und gesundheitsgefährdend. Wenn die Ich-Bezogenheit und die Selbstoptimierung so früh anfängt, dann sitzt es mit Anfang Mitte 30 felsenfest. Dann können wir rundherum um uns Menschen erleben, die den gegenseitigen Respekt und Toleranz, die Begegnung auf Augenhöhe hinter sich gelassen haben und Beziehungen nur daran messen, ob sie den eigenen Idealvorstellungen entsprechen. Selbst im Sprachgebrauch wird das deutlich. Die Formulierung »Was macht das mit dir?« war noch vor 10 Jahren typisches Therapeutendeutsch, um zu reflektieren, wie äußere Einflüsse den Gemütszustand beeinflussen. Heute ist es gängig zu sagen, das macht etwas mit mir und stellt die Forderung an meine Umwelt auf, berücksichtigt gefälligst meinen Gemütszustand. Begegnungen auf Gegenseitigkeit sind nicht gefragt. Kümmert euch darum, das Optimum für mich zu finden, nehmt Rücksicht darauf, wie ich mich gerade fühlen könnte und strengt euch an, dasselbe herauszufinden. Und kann sowas funktionieren? Person A. Person A hat 4 Freunde. Sie glaubt, ihre Welt wäre ideal, wenn alle ihre Freunde genauso denken, fühlen und handeln wie sie. Dann wäre die Welt harmonisch und es würde ihr richtig gut gehen. Person B hat die gleichen ich-bezogenen Ansprüche, aber leider andere Ziele als Person A. Das harmoniert dann halt nicht immer zwischen den beiden. Dummerweise ist auch Person C ein gelernter Egoist und mit nochmals anderen Schwerpunkten ausgestattet. Person D bringt mit ihrem Eigensinn noch mehr Konfliktstoff in die Runde, die eigentlich alle Harmonie suchen, aber nur zu ihren eigenen Bedingungen. Und Person E sagt, hey, das macht was mit mir. Ich, bitteschön, will mich auch nicht hinten anstellen. Ergebnis und Siegerehrung. Verloren gegangen ist Respekt, Augenhöhe, Mitgefühl, mitteilen, geben und nehmen. Was jetzt kommt, ist leider keine Theorie, sondern erlebte Realität hier und heute. Person X. Person X verlässt die WhatsApp-Gruppe, weil diese Gruppe sich nicht mehr richtig anfühlt für sie. Person Y verlässt die Kreuzkirche, weil alle sie nicht so ganz doll in den Mittelpunkt stellen oder weil alle anderen natürlich das Falsche glauben. Person Z, verheiratet, zwei Kinder, will ihre Familie aufgeben, weil in ihren Social Media Foren und den Partnerschaftsportalen ihr Marktwert doch so hoch ist, dass sie genau jetzt die Chance auf einen noch besseren Partner ergreifen möchte. Ich erinnere an den Anfang unserer Betrachtung. Auch wenn das Motiv, das Beste aus seinem Leben herauszuwollen, erst einmal verständlich klingen mag, es legt dennoch in vielen Fällen die Grundlagen für eine schwerwiegende Krankheit namens Einsamkeit. Das Streben, ich erschaffe die beste Version meiner selbst, führt möglicherweise direkt in Einsamkeit und ein erheblich verkürztes Leben. Aber es gibt ja noch Hoffnung, aus der egozentrischen Perspektive betrachtet. Die künstliche Intelligenz verspricht tatsächlich Lösungen. Darf ich vorstellen? Das ist Any. Any ist ein sogenannter Avatar, so nennt man Kunstfiguren, die nur am Computer generiert werden, aber mittlerweile täuschend echt aussehen. Sie können in einen Dialog mit dir eintreten. Natürlich ist der Dialog aus deinen eigenen Daten und Eingaben generiert, was dazu führt, dass Any dir immer sehr einfühlsam nach dem Mund reden wird. Das Ergebnis? Noch mehr Gewinn für die Tech-Giganten, die natürlich auch die KI anbieten. Noch mehr vergeudete Lebenszeit für den Nutzer. Noch mehr preisgegebene eigene Gedanken, die eigentlich nur in das Ohr und Herz eines vertrauten Menschen, aber niemals in die riesigen kalifornischen Datenbänke der besten Kumpels von Donald Trump gehören. Und der letzte Schrei ist, es werden Seniorenwohngemeinschaften gegen die Einsamkeit angepriesen. Je nach Zusammensetzung kann das vielleicht ein brauchbares Modell sein. Ich stelle mir aber Folgendes vor. Menschen, die in über mehr als 60 Jahren zu keiner dauerhaften Beziehung gewillt oder fähig waren, Menschen, die zeitlich begrenzte Ich-und-Ich-Partnerschaften geführt haben, die es noch nicht einmal zu einem gemeinsamen Wir brachten, perfektionierte Egoisten, die zu ihrem Hund eine längere und intensivere Gefühlsbeziehung pflegen als zu ihren wechselnden Sexualpartnern, die wollen sich nun plötzlich in Gemeinschaft, Gegenseitigkeit und Mitgefühl üben? Na, da wünsche ich mal gutes Gelingen. Denn da sind von den Teilnehmern einige steile Lernkurven gefordert, die sie schon in jungen Jahren nicht hinbekommen haben. Gott meint es gut mit dir. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das war die Überschrift der heutigen Betrachtung. Was sagt uns die Bibel dazu? Ich muss euch sagen, ich habe es nicht geschafft, einen passenden Text dazu herauszusuchen. Oder genauer gesagt, ich habe es nicht geschafft, nur einen Text herauszusuchen, weil die Bibel wirklich von vorne bis hinten gefüllt damit ist, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Die Bibel erzählt, wozu er den Menschen geschaffen hat und wie viel ihm daran liegt, dass wir vom Leid verschont werden und wenn es uns doch ereilt, im Leid von ihm getragen werden. Wenn wir über die Einsamkeit sprechen, dann haben wir am Anfang gesehen, dass Einsamkeit eine schwerwiegende Erkrankung ist. Ich würde sie mit eigenen Worten als eine Mangelkrankheit bezeichnen. Ein Mangel an Beziehungen oder ein Mangel an Beziehungsfähigkeit. Dass die Bibel so unglaublich viel dazu zu sagen hat, liegt daran, dass der Bibel zum einen nichts Menschliches fremd ist. Nichts, was sich unter uns Menschen ereignet, ist nicht schon in der Bibel beschrieben worden. Und die Bibel ist von ganz vorne bis ganz hinten ein Buch voller Beziehungen. Es geht um die Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit Gottes Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Es geht in der Bibel um die Beziehung Gottes zu den Menschen und der Beziehung der Menschen untereinander. Gerade in diesem letzten Teil, die Menschen untereinander, finden wir alles, wirklich alles, was wir heute schon über Alleinsein und Einsamkeit gehört haben. Und der zweite Teil, Gottes Beziehung zu den Menschen, berichtet uns eine Menge über das Angebot von Trost, Hilfe in unseren Nöten und Heilung von unseren Nöten. Bereits im allerersten Buch der Bibel, im Schöpfungsbericht, heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Im zweiten Kapitel spricht Gott, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott schuf den Menschen nicht nur nach seinem Bild, sondern auch als sein Gegenüber, mit dem er von Beginn an spricht. Und der Mensch soll nicht nur in Gottes Nähe sein, sondern auch eine Frau an seiner Seite haben. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Psalm 8 wiederum drückt aus, wie Gott und warum Gott den Menschen geschaffen hat. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und noch weiter. Gott hat den Menschen noch vor seiner Geburt zur Gemeinschaft, zur Beziehung zu seiner Mutter angelegt. Auch hier möchte ich nur zwei Stellen von etlichen weiteren aus der Bibel anfügen. In Jeremia 1, Vers 5 heißt es, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Und im Psalm 22, Vers 11. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Gerade vor einer Woche habe ich eine sehr interessante Dokumentation über die Entwicklung von frühgeborenen Kindern gesehen. Wenn ein junges Leben einige Wochen vor der Zeit zur Welt kommt, ist es zunächst ein Kampf ums Überleben, und die Entwicklung, die mit intensiver Pflege in einem Inkubator unterstützt wird. Man hat aber herausgefunden, dass auch die Entwicklung des Gehirns und der Sinne die Zeit im Mutterleib fehlt. Denn ein Ungeborenes bekommt schon über sein Gehör eine Menge an Reizen und Informationen, die es für seine Entwicklung benötigt. Ein Säugling erkennt bereits bei der Geburt die Stimme seiner Mutter. Mehr noch. Er kann bereits die Muttersprache von anderen Sprachen unterscheiden. In der grellen und lauten Welt eines Inkubators kann dieser Lernprozess nicht ohne weiteres nachgeholt werden. Deshalb gibt es erfolgreiche Versuche, mit akustischer Simulation über winzige Kopfhörer dieses nachzuempfinden. Was Gott uns in der Bibel sagt, hat die Medizin jetzt bestätigt. Der Mensch ist bereits vor der Geburt auf Gemeinschaft angewiesen, und zur Gemeinschaft zunächst nur mit seiner Mutter fähig. Und schließlich, unser Herr kennt unsere Sorgen, Zweifel, Schmerzen und Einsamkeit wie niemand anderes. In der Bibel sind ganz besonders die Psalmen voll von Beispielen hierzu. Beispiele der Not und Beispiele der Hilfe. Hier nur einige ganz wenige als Anstoß, selber mal weiter zu lesen. Der Psalm 22 spricht darüber. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Und dann kehrt der Beter sich um in die Erinnerung und sagt, unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich, und wurden nicht zu Schanden. Der Psalm 25 fährt fort. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Und der Psalm 34 schließlich. Der Herr ist denen nahe, die ein gebrochenes Herz haben und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Jeder von uns, zumindest fast jeder, ist schon in Situationen der Niedergeschlagenheit und Depression, in Situationen von Angst und Zweifel und hat Phasen der Einsamkeit erlebt. Oder wird dieses noch erleben? Das gehört zu unserem Leben und das verschweigt uns auch die Bibel nicht, wie sie diese drei kurzen Textstellen zeigen. Umso wichtiger ist es zu erkennen, dass es einen Ausweg gibt und wie man diesen findet. Der gute alte Martin Luther hat uns dieses auch klug und treffend auf den Punkt gebracht. Von ihm stammt folgende Aussage. Wenn die Sorgen wieder kommen, dann gebe sie an Gott weiter. Ihr könnt es nicht verhindern, dass die Vögel der Sorgen über euren Köpfen kreisen. Aber ihr könnt dafür sorgen, dass sie keine Nester darauf bauen. Und wir können und dürfen dieses tun, weil unser Herr es zugesagt hat. In Jesaja 66, Vers 13 sagt Gott, der Vater, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und in Matthäus 28, Vers 20 sagt Jesus Christus, Gottes Sohn, ich bin bei euch bis an der Weltende. Und in Johannes 14 bittet Jesus seinen Vater, unseren Gott und Herrn, um den Beistand des Heiligen Geistes für uns. Es heißt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gott, der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist, die gesamte Trinität ist uns zu Hilfe und Beistand zugesagt. Was kann es mehr geben? Ich komme nochmal auf das bekannte Pauluswort aus dem Korintherbrief zurück. Da heißt es, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Dann bedeutet dies für uns, lasst uns den Wert von Ehre und Ehe und Familie, den Wert von unseren Beziehungen in der Gemeinde nicht gering schätzen oder vernachlässigen. Gott hat uns mit der Fähigkeit und der Notwendigkeit von Beziehungen geschaffen. Virtuelle Welten können uns kein Glück oder Erfüllung geben, sondern werden uns einsam und leer zurücklassen. In dem Prozess der Revitalisierung der Gemeinde sehe ich viele gute Ansätze, weil das Hören auf Gott und die Aufmerksamkeit füreinander uns wichtig ist. Denn das Hören kommt vor dem Handeln. Gott meint es gut mit uns. Amen.